Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Alle fangen an mit Wildstyle und wollen krassen Scheiß machen und sagen, ja, Throw-Ups, Tags, alles Bullshit. Und dann müssen sie eins machen und bist so gern. Das ist richtig hart. Aber wenn du das kannst, das ist Schönheit. Und das ist, glaube ich, für mich, was Fingerwaves im Asiatischen sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Seb Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute, ich freue mich sehr, lange angekündigt, der Mann, die Legende. Wir haben schon oft von dir im Podcast gesprochen, aber noch nie mit dir zusammen. Herzlich willkommen, Sebastian Christen. Was geht ab?
Herzlich willkommen, Seb. Ja, ich bin einfach nur total gehypt, dass ich bei dir hier rumhängen darf, mit Tales from the Needle. Ansonsten, läuft, Leben läuft. War gerade erst irgendwie richtig krank und jetzt bin ich wieder zurück und es geht wieder los. Mich hat's nach Paris so
zerlegt. Boah, ich war auch, ne?
Wie lange warst du flach
gelegen? Aber mich auch, kann ich sagen. Nach Paris bin Montag wiedergekommen. Das war ja schon einigermaßen anstrengend. Und dann bin ich am Mittwoch, glaube ich, Mittwochabend, habe ich festgestellt, schon so gegen Feierabend hin merkst du dann schon so, oh, irgendwas stimmt nicht. Ich muss jetzt noch 2-3 Stunden durchhalten. Das wird knackig. Dann habe ich noch Podcast gemacht. Da habe ich schon Schüttelfrost gekriegt. Und dann bin ich ins Bett gefallen und erst Montag aus dem Krankenbett sozusagen wieder aufgestanden.
Ja, bei mir waren es auch fast 2 Wochen, Mann. Das war richtig ekelhaft. Aber gut, jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir fit. Jetzt
2 Wochen weiter. Fast.
Ja, Mann, total übel.
Kein Corona. Wir haben uns Corona eingefangen?
Nee, ich habe mich dauernd getestet, ganz normale Grippe. Ganz ehrlich, ich hatte auch 2-mal Corona und das war ein Witz dagegen. Also Corona war ja gar nichts.
Ja, bei mir war es relativ ähnlich, muss ich sagen, bei Corona von den Symptomen her. Da hat's auch, das ist, also wenn ich richtig flach liege, äußert sich das immer darin, dass 1 bis 2 Tage dann nur, ich werde dann auch relativ schnell wieder fit, aber 2 Tage geht nur liegen und atmen.
Ich lag wirklich fast 1,5 Wochen. Ich habe gedacht, ich krieg's gar nicht mehr hin.
Ja, aber das verstehe ich auf jeden Fall.
Paris ist Teufelszeug. Nach dem letzten Mal Paris war ich mit Corona krank, dieses Mal mit normaler Grippe. Ich sagte, Paris, tolle Messe, aber nicht meine Stadt. Zu fertig.
Ja, aber das muss ich auch wirklich sagen, ne? So Paris ist definitiv komplett eindrucksvoll gewesen. Ich war auch, wenn du da schon hinkommst, allein von der Organisation, das hat so viel Bock gemacht, das war richtig geil.
Es ist auch, glaube ich, die letzte Location in, also ich gehe ja nicht auf viele Messen, aber die einfach hübsch ist. Ich bin ja so traurig, dass London nicht mehr stattfindet, weil mein erstes Mal London, gut, war ja auch nicht ganz nüchtern, als ich da reingelaufen bin. Ich war ja nur Zuschauer und habe mir das Ganze so an einem Partywochenende gegeben. Aber das war, als hätten sich irgendwie Himmelstore aufgetan. So wunderschönes Gebäude mit Jugendstilelementen. Und die Pariser Messe hat halt ein bisschen einen ähnlichen Charme mit diesem alten Industriellen und noch ein bisschen Schnickschnack in den Ecken. Ich finde es traurig, wenn Messen eher so kalt und steril aussehen.
Ja, es ist halt so eine Mehrzweckhalle. In dem Sinne hat halt, also über die Location kann man schon relativ viel machen, muss ich sagen. Ne? Ja. Das ist meistens schon so in einer geilen Location tätowieren. Das ist wie wenn man Skater ist und dann sagt, boah, den Spot will ich unbedingt mal fahren.
Voll, genau so.
Da, das macht dann schon
richtig. Schon klar, was raus. Orga und alles andere, aber das setzt mehr in Paris voraus.
Ja, auf jeden Fall. Also was heißt, setzt man voraus? Ich habe gar keine Erwartungen gehabt. Ich war dankbar, dass ich dieses Jahr das erste Mal da sein durfte und war einfach nur komplett geflasht, weil das mit Abstand wirklich die geisteskrankste Messe war, die ich jemals erlebt habe. Vor allem auch, was Orga halt eben angeht, ne?
Nee, stimmt schon. Auch das Niveau der Leute, die da arbeiten, ist einfach sick. Hast du den Zettel aufgehoben, den süßen, der uns vor den bösen Crack-Junkies bewahren sollte?
Ja, doch, klar. Ich wollte es eigentlich hochladen, ich habe es aber schon mal gemacht. Witziger Hintergrund für alle, die es nicht gesehen haben. In Paris hat man einen Zettel bekommen mit seinen ganzen Artist-Klamotten, also in diesem ganzen Care-Package, was man halt am Anfang kriegt, wo dein Bändchen drin ist und so. Dass sich in Paris der Recreational Crack Use ein wenig ausgebreitet hat. Und dementsprechend leider auch viele Leute den Cracky Lifestyle leben und da hinten in Pantin man da wohl ein bisschen aufpassen muss. Aber ich habe keine Probleme gehabt.
Ich auch nicht, aber ich habe es tatsächlich geschafft, am letzten Tag nach der Party meine 10 Minuten Fußweg zurück zum Hotel irgendwie auf fast 1,5 Stunden auszudehnen, weil ich komplett in die falsche Richtung gelaufen bin. Und da bin ich einigen interessanten Gestalten begegnet. Also ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was die mir geraten haben. Aber die haben mich angeschaut und haben gedacht, der ist so fertig, da ist nichts zu holen. Deswegen, alles gut.
Vor allem, wenn du da so eine Tätowierer-Party hast, das ist ja schon relativ groß und auch gut Besuch gewesen. Ne? Das war schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Hauptgrund, warum wir da hingehen.
Wenigen Sachen. Ist das deine, was ist deine Lieblingsmesse bis jetzt gewesen, wo du warst? Also London wahrscheinlich, ne?
Als Besucher London. Ich habe mich nie beworben, solange es London gegeben hat und habe mich einfach nicht
getraut.
Nee, viel zu feige. Ich habe mich auch in Paris nie beworben.
Du hast dich nicht getraut.
Ich habe mich auch in Paris nie beworben.
Alter.
Julian, also Entschuldigung, die Ehefrau unseres Geschäftsinhabers und / Shopmanagerin und einfach gute Fee für alles, hat mich ohne mein Wissen in Paris angemeldet, weil sie wusste, wenn sie mich fragt, sage ich, nee, komm, lass. Und dann haben sie mich genommen. Danke, easy. Tolle Frau.
Das bestätigt wieder meine Theorie, dass die Leute, die am meisten können, selber am wenigsten confident sind mit ihren Sachen, weil die halt einfach sagen so, nee, weiß ich nicht.
Würde ich sofort unterschreiben. Ich war mal auf einem Seminar, wo erzählt wurde, was macht denn einen guten Tätowierer aus? Und da ist mir aufgefallen, von 8 Punkten erfülle ich einen. Und das ist, der Typ kann zeichnen und tätowieren.
Was macht denn einen guten Tätowierer aus?
Ja, anscheinend musst du dann auch Marketing drauf haben und musst auch, keine Ahnung, mit Menschen können und so. Und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, außer dem Zeichnen- und Tätowier-Aspekt lag ich da einiges. Aber fair enough. Sonst hätten die anderen ja gar keine Chance, oder wenn wir alle perfekt wären. Jeder hat seine Stärken und Schwächen.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Aber Multimedia-Marketing...
Ja gut, heutzutage, ich meine... Ja, aber du definierst dich ja zumindest nach dem, was ich so sehe, ist das ja, funktioniert das für dich ja auch einfach völlig okay, einfach Weltklasse-Arbeit zu machen. Das ist ja Marketing genug. Das ist auch eine Marketing-Strategie, weißt du, wie ich meine?
Die einzige, die ich habe.
Aber die effektivste. Also machst du dir Gedanken, dass du nächste Woche nichts zu tun hast?
Nee, Gott sei Dank nicht. Aber
ich schon.
Bin auch nicht total naiv, was das Ding angeht. Ich bin jetzt doch über 20 Jahre dabei und du siehst so viele Leute aufsteigen und absteigen. Und ich glaube, mein Traum war immer, dass ich vielleicht sowas wie ein Geheimtipp bin, der gar keinen Hype hat, aber den Leute erwähnen und dann nicht drüber schimpfen, sondern, der Basti, das ist ganz gut, Vielleicht bleibt sowas dann eine Zeit lang erhalten. Ich hoff's. Und darüber hinaus fahre ich gut in Julians Windschatten. Nee, ich will nichts sagen, aber egal wie gut deine Arbeit ist, nächste Woche kommt irgendein 20-Jähriger, macht den gleichen Scheiß, bloß noch mit einem bisschen geileren Twist. Und das muss uns allen klar sein.
Also. Ja gut, aber man muss schon sagen dazu, dass ich finde, dass gerade auch dein Style und auch der von Julian, das ist so, ihr habt euch da so krass reingenördet, dass das, finde ich, um diese Basis erstmal zu haben, um in der Lage zu sein, diese Bilder zu malen, muss man ja schon ein bisschen was drauf haben. Weil, also das kann man ja nicht in einem Wochenendkurs lernen, auch wenn du Talent hast nicht.
Nee, den Erfahrungspart auf jeden Fall nicht. Und Erfahrung sind letzten Endes bloß Fehler, die man nicht nochmal wiederholen will. Und davon habe ich im Leben bestimmt einige gemacht und die helfen mir natürlich schon. Aber seien wir ehrlich, als ich angefangen habe, waren die Möglichkeiten zu lernen nicht die gleichen, die du jetzt hast. Ich bin heute noch wie ein Apprentice gerne auf YouTube und schaue mir Videos an über, wie zieht man denn richtig Lines? Wie shadet man denn richtig? Einfach, weil ich so toll finde, was da heute an Input draußen ist und wie großartig Leute das erklären. Ich sage ja nicht, dass die neuen Generationen viel besser sind als wir. Ich sage bloß, dass sie einen sehr guten Startpunkt haben. Also wenn du wirklich interessiert bist, findest du alles, was zum Tätowieren nötig ist im Internet. Aber alles. Das war bei uns nicht so.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig.
Na, die Theorie zumindest, ne? Praxis muss man immer noch selber machen, aber es gibt halt schon so ein paar Kniffe, die einem, sage ich mal, schon relativ schnell relativ hochbringen, ne? Wenn du halt gewisse Sachen nicht machst.
Klar.
Dann an Fehlern. Du hast aber auch eine klassische Ausbildung gemacht, ne?
Niemals. Reiner Autodidakt. Was nicht heißt, dass man... Nee, niemals. Niemals. Ich war Homescratcher. Ich habe 2 Jahre lang...
Sebastians, ha?
Wir haben mehr als nur den Namen gemeinsam. Das gute Aussehen, auf jeden Fall.
Ja.
Nee, tatsächlich habe ich auch da Lack of Confidence. Angefangen habe ich nur, weil meine Freunde mich gepusht haben. Die haben gesagt, komm, Bruder, mach doch mal hier. Bei mir kannst du üben. Und irgendwann habe ich es halt dann getan. Aber die ersten 2 Jahre waren nicht ruhmreich. Also die Fehler, die man machen kann, die habe ich auch gemacht.
Mit wie? Ja, safe. Das kann ich mir vorstellen. Was war so das, wo du am meisten lachen musst, wenn du heute drüber nachdenkst?
Dass ich bei Spuren...
Soll ich dir ein Beispiel geben oder fällt dir was ein?
Na, mir fallen 20 Sachen ein, aber gib mir trotzdem ein Beispiel.
Okay. Ich habe damals, erzähle ich auch immer wieder gerne, gedacht, dass man immer mit Desinfektionsmittel abwischt und habe mit dem schönen Kodan immer das Tattoo abgewischt während des Tätowierens und habe mir dann gesagt, auch rumzuheulen, das mit anderen heulen da heute nicht so rum.
Boah, sind das Weicheier. Alle schreien.
Ja, genau.
Ich finde das noch relativ harmlos, weil zumindest hat sich wahrscheinlich wenig entzündet. Oder zumindest nicht aus dem Grund, dass zu viel Keime drauf waren. Nee, Mann, ja. Ich habe ein einziges Tattoo gehabt, das ich angefangen habe und habe das Zeug bekommen und wusste nicht mal, wie man es zusammenbaut. Ich war schon total dankbar, als ich es geschafft habe, irgendwie das Endrohr in meine Tube zu stecken und das dann in eine Maschine zu schrauben. War so, da geht die Nadel durch. Und so habe ich dann meine ersten 2 Tattoos ohne Gummi um die Nadel gemacht. Für alle Leute da draußen, die nie mit Spuren gearbeitet haben, wenn du keinen Gummi um deine Nadel machst, dann geht sie nicht rauf und runter, sondern auch links, rechts, vor, zurück und überall hin, wo sie möchte. Und
ja.
Und weil ich meine Tattoos besonders fein machen wollte, habe ich natürlich nur 1-Aligner genommen. Das war super.
Auch noch ein? Ach du Scheiße.
Bruder, alles. Ich habe Flächen gefüllt mit 1-Aligner.
Blowout 8000.
Ja, aber geht. Ganz ehrlich. Ich zeig dir mal. Ich hab an meinem eigenen Bein eine 1-Aligner-Fläche. Und als nach 10 Jahren die Narben mal langsam abgeklungen waren, war das eine recht stabile schwarze Fläche. Hat halt 3 Stunden gedauert, aber mit 10 Minuten Arbeit.
Nachdem es abgeheilt war. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ich meine, am Ende ist es auch so, das sage ich zu Kilian, zu unserem Azubi auch immer, du musst dich ja schon am Anfang ein bisschen ausprobieren, einfach um mal so ein Gefühl für das Werkzeug auch zu kriegen. Und dann ist die Erfahrung sozusagen, welches Werkzeug nehme ich für welche Aufgabe. So, ne? Und da gibt's ja viele Wege. Es gibt ja auch Leute, die füllen mit einem 3-Aligner Rücken aus.
Du hast absolut recht. Es gibt keine falsche Methode. Aber es gibt welche, mit denen machst du es dir vielleicht am Anfang schwieriger. Also mit Linern ausfüllen ist toll, wenn du es kannst. Aber ich würde vermuten, dass die meisten sich am Anfang damit noch schwer tun. Und 1-Aligner, glaube ich, ist immer schwer.
Mit was? Was ist so deine... Ich könnte mir vorstellen, dass du... Ich mache jetzt mal einen Wild Guess. Ich sag, du füllst aus mit einer 11er Magnum.
Noch nie eine 11er benutzt.
Scheiße. Sorry. Okay, dann weiß ich.
Aber nah dran. Ich pack mit 13ern und 17ern. Soft Edge allerdings meistens.
Oh, krass, okay. Ja.
Ja, wobei ich neulich irgendwelche 67er probiert habe und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Für Schwarz geht das. Das war witzig.
Da habe ich bei vielen mir schon gedacht, gerade bei diesen Blackwork-Geschichten, normalerweise würdest du ja denken, ich weiß gar nicht von was es für Größen mittlerweile gibt, ich glaube 150er oder so richtige Schippen, aber es funktioniert trotzdem irgendwie, ne?
Ja, also wenn wir jetzt ein bisschen in die Tattoo-Geschichte zurückgehen, dann glaube ich, war ja alles über eine 7er Magnum die ersten Jahrzehnte nicht vorstellbar und als die ersten Leute gesagt haben, hier mach mal 15, da hieß es, das ist Schwachsinn, das geht nicht. Als ich in die Tattoo-Szene eingestiegen bin, war eine meiner ersten Zeitungen eine mit einem Bericht über Philipp Lö. Und da hieß es, er hat ein Freehand-Backpiece an einem Tag auf der Messe gestochen mit einer 48er, 47, keine Ahnung, fuck, bin gerade zu doof. Ungerade Zahlen, 47er. Magnum. Und das war in meinem kleinen Anfängergehirn, war das gar nicht vorstellbar. Also ich konnte mit einer 7er kaum eine Fläche füllen. Und heute denke ich mir, naja, ist ja nicht so groß. Also ich glaube, wir müssen da einfach von dem Gedanken wegkommen, dass wir schon alles über Tätowieren wissen. Es gab immer wieder Generationen, die gesagt haben, das klappt so nicht. das kann man so nicht machen und dann hatten sie Unrecht. Deswegen immer schön open-minded bleiben.
Ja, das ist, ich habe witzigerweise, als wir in Paris darüber gesprochen haben, dass ich dich ja jetzt auch interviewen muss, ja. Oder nicht interviewen muss, sondern interviewen möchte, und du jetzt an der Reihe bist, hattest du mir ja gesagt, dass ich mich vorher mal erkundigen soll bei dir im Studio, weil du von dir selber gesagt hast, dass du keinen... Also ja, pass auf, wir müssen aber zusehen, dass wir da irgendwelche Trigger-Themen anpacken,
sonst wird das eine ziemlich langweilige Nummer.
Ich bin ein richtig langweiliger Typ, hast du gesagt. Naja, und ich möchte ja den Wünschen der Gäste entsprechen und ich habe Julian einfach gefragt und habe gesagt, gut. Gib mir mal so ein paar Buzzwords, die wir hier abfeuern können, wo der Basti sich gerne mal in Rage redet.
Ja, bitte.
Und hier steht nämlich drauf, frag ihn, was er von alten Tätowierern hält, die die Jungen ja eh scheiße finden, weil sie keine Ahnung haben, wie das früher lief.
Sehr gut. Ich kam mal an einem Tag ins Studio und habe...
Frag ich dich jetzt.
Ja, bitte, bitte. Ich kann es auch kaum erwarten, weil mich das echt aufregt. Ich drop hier keine Namen, aber ich kam mal ins Studio und war richtig angepisst, weil ich mir in der Früh noch ein Video angeschaut habe von jemandem, der so weit namhaft ist, dass ihn, glaube ich, jeder in der Szene kennt, auch wenn die wenigsten, glaube ich, wissen, was er so macht, gerade die Jüngeren nicht. Aber der Mann hat viel für die Szene getan. Ich glaube, der ist groß mit dafür verantwortlich, dass das ganze Reality-Show-Ding losging. Weißt du, was ich meine? Die ganzen Tattoo-Sendungen. Ja. Da war dieser Mensch nicht ganz unbeteiligt. Ja. Und Ehre, wem Ehre gebührt, der Typ kann was und der hat eine härtere Ausbildung genossen als ich und der musste seine Nadeln jeden Tag löten, bis ihm die Finger geblutet haben und so. Aber mit was für einer Abscheu dieser, ich möchte ja nichts Böses sagen, aber dieser Bauer da die ganzen Generationen jetzt durch den Kakao zieht, weil die wissen nicht, wie bei einer Spule das ist und sie wissen nicht, wie man Nadeln lötet. Ich habe meine Maschinen auseinandergebaut, ich habe die getuned, ich habe versucht, was damit zu machen. Tatsächlich wurden sie selten besser, aber jeder Kondensator, der da war, musste ausprobiert werden. Ja, und ich habe Nadeln gelötet und all diesen Schmarrn. Und ich finde es super spannend und ich finde es auch befremdlich, wenn Leute, die in unserer Branche sind, sich nicht dafür interessieren. Aber er kommt mir so ein bisschen vor wie jemand, der beim Formel-1-Rennen an der Seite steht und sagt, ach, die Leute wissen doch nichts vom Pferden und Kutschen. Ganz ehrlich, das ist doch lächerlich.
Früher 20 km/h, das war das Maximum, wirklich.
Das ist genau der Punkt.
Das ist doch krank, was sie machen.
Und ich finde es so naiv, weil ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich mir voll bewusst bin, dass wir alle irgendwann stehen bleiben werden oder zumindest viele von uns. Weil es wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger, sich neu zu erfinden oder nochmal von seinen Wegen, die bereits funktionieren, abzuweichen. Und in seinen Augen war das wirklich so, dass jeder, der nicht diese Art Ausbildung durchgegangen ist, wo die auch ein bisschen rougher ist, wo man auch mal eine reinkriegt und wo alles so ein bisschen dieses Angstklima herrscht im Laden. So, das sind doch keine richtigen Männer, das sind alles Snowflakes und Weicheier. Und es war so, oh, du bist so widerlich, Alter. Du bist so widerlich. Ich denke, wie du schon vorher gesagt hast, es gibt 1000 Wege zum Erfolg. Und ich sehe schon, dass dieses sich nicht ausprobieren, sondern instant losstarten mit einem eigenen Style dazu führt, dass man vielleicht Fehler macht, die man sonst nicht gemacht hätte. Also zum Beispiel Stilrichtungen, die nicht von langer Haltbarkeit sind oder so, leben, glaube ich, viel davon, dass die Leute, die da tätowieren, seit 3 Jahren tätowieren und seit 1 Jahr einen Lehrling haben und keiner hat sein Zeug mal nach 5 Jahren gesehen. Aber eine ganze Generation abzuwatschen ist so altbacken. Das ist das, was jede Generation macht. Jede Generation sagt, die Jungen können nichts, die Jungen taugen nichts. Und das ist so dämlich. Und ich möchte gern, dass das auch
ist. Ja, das ist widerlich. Ich finde es tatsächlich wirklich so eine Geschichte. Woran glaubst du, liegt das? Meinst du, es liegt daran, dass die halt einfach sagen, okay, die Welt verändert sich so sehr, dass sie das nicht mehr verstehen? Oder liegt es daran, dass sie halt einfach auch merken, so, okay, wir werden auch einfach, uns wird der Rang abgelaufen und die wissen gar nicht mehr, was gut ist. Wie Musik ist ja dasselbe. Unsere Eltern denken sich auch, was hören die Kinder für Scheißmusik und das werden wir von unseren Kindern oder auch keinen Kindern, aber für die nächste Generation, das sagen wir genauso. Und die werden das über die nächste sagen, weißt du?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass ihnen der Mangel an Respekt auf den Sack geht, den sie, also quasi der Respekt, den sie nicht entgegengibt. Bekommen, weil die Kids gar nicht wissen, was sie alles geleistet haben für diese Industrie und was sie alles durchgemacht haben. Und ich finde es auch schade. Ja, es sollte Biopics zu jedem dieser Personen geben und dann können wir uns den anschauen und sagen, wow, toller Typ. Aber es ist nicht die Schuld der jungen Generation, dass sie nicht dabei waren. Es ist nicht die Schuld der jungen Generation, dass es keine guten Aufzeichnungen gibt, die du erstmal, wenn du in die Branche kommst, als Buch ausgehändigt bekommst und sagst, da, lern das mal.
Das stimmt.
Ich muss auch ehrlich gestehen, es gibt so viele Leute da draußen, die viel Respekt verdient hätten, dass du gar nicht alle kennen kannst. Aber ich glaube, das ist der klassische Vater-Sohn-Konflikt und das hast du immer schon gehabt. Und es gibt so babylonische Steintafeln, auf denen steht schon so sinnmäßig so, dass die Jugend lässt die Sprache verrohen und wird nie in der Lage sein, die großen Taten ihrer Väter irgendwie zu wiederholen. Ja, genau. Seit babylonischen Zeiten ist jede Generation ein bisschen dümmer geworden. Ist einfach naiv, so zu denken.
Ja.
Und einen erwachsenen Mann da so rumhäden zu sehen, der klingt gewesen, wie mein Urvater. Das ist ja. Was sagst du? Sorry, ich quatsch so viel, dass ich dir gar nicht mehr zuhöre.
Wenn die. Nein, du bist ja da. Es geht ja darum, dass wir dich reden hören. Ich finde halt bei solchen Sachen, erstmal ist das Tätowieren ist ja nicht mit dieser Generation losgegangen, sondern das gab es ja vorher schon. Und da frage ich mich zum Beispiel, dass die Leute, die vorher, die Seemann-Männer, die Leute, die wirklich im Underground waren, dann auf diese Leute, die kommerzielle Studios hatten, runtergeguckt haben und gesagt haben, ah, Versager, ihr seid richtige voll Punks.
Natürlich.
So, ihr zieht tätowiert so nach unten.
Ich entlarv mich hier, dass ich definitiv zu viel Zeit auf YouTube verbringe. Aber anderes Video, das ich gesehen habe, aus den 50er Jahren. Es gibt eine Videoaufnahme von einem Tätowierer, wo irgendein Fernsehsender sich gedacht hat, hey, wir haben nichts zu berichten, besuchen wir mal den Typen da beim Freizeitpark, der Tattoos sticht, den Opa, und schauen da mal rein in sein Studio. Und der hat sich drüber echauffiert, dass Tätowieren jetzt eh nicht mehr das Gleiche ist und jetzt vor die Hunde gehen wird, weil es gibt jetzt Mail-Order für Tattoo-Maschinen und jetzt quasi ist eh alles vorbei. Und das fand ich so süß, weil es war so, okay, es ist wirklich immer so. Jede Generation denkt, ah, jetzt wird alles schlecht. Jetzt, als hätte diese Generation keine Fehler gemacht. Ich meine, ich gebe ja zu, ich sehe da draußen Microrealism und Fineline, von dem ich nicht glaube, dass es Bestand haben wird über die Zeit. Aber diese Leute tun oft so, als gäbe es in ihrer Zeit.
Ja, da soll ich dich auch noch drauf ansprechen, steht da drauf.
Fließende Überleitung. Ja, ich glaube, da habe ich mich jetzt schon zu sehr geoutet. Ja. Sorry. Naja, was soll ich sagen?
Na, ich meine,
ich hab Single-Needle-Zeug gesehen, das 20 Jahre alt war und Beste. Aber ich glaube, A, musst du da jemand haben, der wirklich weiß, was er tut oder gerade einen sehr guten Tag hat. Dann brauchst du die richtige Haut und vielleicht noch ein bisschen die richtige Pflege. Und dass so viele Faktoren zusammenkommen, ist leider nicht häufig der Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Single-Needle-Fineline-Versuche, die ich über die Jahre sehe, werden halt doch schon ganz schön fleckig und breiten sich aus und werden unregelmäßig. Also
ja, es wird halt schwer, diese Crispiness, die du halt an einem frisch gestochenen Tattoo hast, halt über die Jahre zu bewahren. Speziell, wenn da ein, zweimal die Sonne drüber gebügelt ist, weil so eine ganz hauchdünne Linie voll von schwarz, blass natürlich, sieht noch extrem, noch schneller, noch blasser aus. Und wie du schon sagst, ne, ich habe Sachen gesehen, die sind Jahre alt, die sind total geil. Und ich habe aber auch Sachen gesehen von Leuten, die eigentlich dafür bekannt sind, sehr gute Arbeit zu machen, die halt dann Müll waren. Da können die Leute nichts für. Genau. Das liegt halt am Stil und an der Haut dann, ne?
Haut ist ein großer Punkt. Du kannst nicht beeinflussen, wie deine Dichte ist, also wie eng da alles zusammenhält. Das, manche Leute haben halt Porzellanhaut und manche, haben halt, weiß nicht, Hühnchenhaut am Hals. Das ist einfach nicht realistisch. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir meine Sachen heute, seit ich sie größer mache, bedeutend besser gefallen. Also ich verstehe schon, warum Leute was Feines wollen, weil Fein ist Qualität und Eleganz und weiß der Teufel was und auch nicht so viel Commitment, wie gleich einen ganzen Rücken. Aber Wirkung, Fernwirkung ist halt null. Also wenn ich Leute am Strand vorbeilaufen sehe, dann möchte ich gern sehen, wow, das ist eine Hanya und nicht, wow, das ist ein Fleck. So, das
wow, das ist eine Hautkrankheit.
Ja, genau.
Da denke ich mir dann halt auch, was ist denn, wo wir jetzt ja gerade auch davon sind, du sagst ja auch gerade neue Generationen, Styles, Trends, und wir fokussieren uns ja auch hier in dem Podcast öfter darum, was ist scheiße an den neuen Sachen, aber was ist denn geil an den neuen Sachen? So, was beeindruckt dich von den neuen Möglichkeiten, die man heute hat, wo du sagst so, boah, Alter, krass, geil.
Ich bin mir nicht sicher, ob es um Möglichkeiten geht. Ich glaube fast eher, dass es daran liegt, dass Leute neue Perspektiven auf Sachen bekommen. Mir wurde immer gesagt, man kann an der Handinnenfläche nichts machen, dann kam auf einmal Luke Ashley und hat den Leuten gezeigt, doch, man muss nur üben. Oder, keine Ahnung, ich glaube, Valla Montero benutzt die gleichen Nadeln und Maschinen wie alle. Aber wenn der Typ Farbflächen füllt, dann muss man niederknien, weil man halt sowas vorher noch nie gesehen hat. Das ist so smooth und clean und die Haut ist null gereizt und einfach nur Traum. Und ich glaube, es liegt eben daran, weil die Leute anders an Sachen rangehen oder outside of the box denken. Und ganz ehrlich, letzten Endes sind es immer noch Nadeln, die rauf und runter gehen mit bisschen Tusche. Also so viel hat sich die letzten 100 Jahre nicht geändert. Ja. Und klar, die Pigmente sind besser. Und klar, die Nadeln sind besser. Alles klar. Aber ich weiß, dass auch früher schon gute Tattoos gestochen wurden, also wäre es prinzipiell wahrscheinlich gegangen. Aber früher dachte man halt, die Linie ist gut, wenn sie drin ist. Und heute gibt's halt Leute, die sagen, nee, die ist nur gut, wenn sie konstant ist. Ja. Ich meine, hey, ich habe dafür ich habe für die Ästhetik was übrig, aber Faden verloren. Du musst.
Ach ey, ich muss wieder aushelfen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich denke halt bei den neuen Sachen, was glaubst du? Jetzt auch mit den Möglichkeiten, klar, am Prinzip selber, wie die Farbe in die Haut kommt, hat sich nicht so viel geändert. Wir haben natürlich die ganzen Werkzeuge und so jetzt noch ein bisschen verbessert. Was denkst du, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird? Also wie sieht so die Zukunft aus, was Tätowieren angeht?
Interessante Frage. Ich habe vor ein paar Jahren irgendwann mal den Gedanken bekommen, dass, wie soll ich das sagen? Tätowieren ist für die meisten Leute die Möglichkeit, ein Bild auf der Haut zu tragen, nicht so sehr der Gedanke, sich zu modifizieren. Mhm. Vor dem Aspekt haben sie sogar vielleicht eher Angst. Sie wollen zwar das Bild, aber eigentlich wollen sie gar nicht verändert sein, so am Anfang, bis sie es dann haben und dann finden sie es toll.
Ja.
Wenn ich jetzt aber mir irgendwelche, Ghost in the Shell-mäßigen Anime-Geschichten oder so anschaue, dann ist es da total üblich, dass Leute sehr gestalterische Tattoos tragen. Klar, das haben sich irgendwelche Designer in den 80ern, ja, 90ern ausgedacht. Aber wenn ich mir jetzt Blackwork anschaue in den letzten Jahren, sind wir nicht so weit davon entfernt, was ich meine. Und ich glaube, dass es noch mehr dahin gehen wird, es wird weiterhin die alten Stile geben, aber dass mehr und mehr Leute erkennen, dass du kein Motiv in dem Sinne brauchst, um dich zu gestalten, sondern jede Art von Form, mit der du, was weiß ich, ein Cadillac verzieren kannst, kann abgeändert auch auf dem Körper funktionieren. Und deswegen vermute ich, dass es gestalterische Sachen werden, keine Ahnung, rote Zickzacklinien über dein Gesicht, ich weiß es nicht. Aber Dinge, die jetzt halt nicht unbedingt einem eindeutigen Stil zuzuordnen sind. Vielleicht glaube ich aber auch gar nicht, dass das kommt, sondern wünsche mir das Punkt, weil ich es sehen will.
Ja, gut, aber stimmt, an sich, ich meine, gut, wenn du, es geht ja immer tendenziell eher, es wird ja immer anders mit der nächsten Generation und auch tendenziell ein bisschen extremer, ne? Das Allerextremste, ich bin sogar gar nicht mal so wenig davon überzeugt, dass es nicht vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr cool ist, sich tätowieren zu lassen, weißt du? Aber das ist natürlich auch ein interessanter, also ich meine jetzt großflächig so, ne, Mainstream-mäßig. Aber das ist auch ein interessanter Ansatzpunkt, dass man sagt, man mercht so ein bisschen in diese Fantasie-Internet-Welt, die wir haben mit den ganzen Avataren und so, und wir sehen dann irgendwann wirklich alle aus wie im Kapitol bei Tribute von Panem, so, weißt du, dass jeder halt so
ja,
völlig exzessiv, exzentrisch.
Ich habe ja auch einen Grund, warum ich das glaube. Das nenne ich ihn schon das zweite Mal, aber in einem Interview hat Philipp Löwers gesagt, wo ich voll mit ihm übereinstimme, und zwar, dass die meisten Leuten geht's eigentlich nicht ums Motiv, es geht ums Tätowiertsein. Ich überlege schon ewig und drei Jahre, was ich auf meinen rechten Arm mache, den ich covern muss, und die traurige Wahrheit ist, glaube ich, es ist mir eigentlich egal, ich will einfach nur ein fettes Tattoo. Und ich glaube, so geht's ganz vielen Leuten, wenn sie mal ehrlich zu sich selber sind, und die anderen, mein Gott, die erzählen, ja, aber ich habe das gemacht, weil da hat mein Fisch Namenstag, und da ist okay. Ich habe auch Tattoos mit Bedeutung. Jeder darf und jeder soll machen, wie er will. Aber viele scheinen das Gefühl zu haben, dass sie eine Verpflichtung dahingehend haben. Und ich glaube, davon lösen wir uns langsam. Und sollten wir auch. Es soll schön sein und es soll dich glücklich machen und nicht mehr. Das ist der eine Aspekt, warum ich denke, es wird vielleicht weniger motivbasiert. Eben wie im Blackwork jetzt schon. Und der andere Gedanke war, die Akzeptanz steigt. Ein Gesichtstattoo ist heute nicht so extrem, wie es in den 60ern war. Und der kleine Indianer auf dem Oberarm lockt heute niemand hinterm Ofen vor. Das heißt, wir bewegen uns wohl in eine Richtung, wenn wir jetzt nicht bald die AfD an der Macht haben oder so, wo Tätowieren weiterhin normaler wird. Also keine Ahnung, meine Metzgerin, die mir mein Fleisch verkauft hat hier, und die Dame ist an die 50, fette Rose am Hals. Und ich meine riesig, oldschool, bold, nicht mal schön, aber massiv. Und keiner dreht sich um. Wäre in meiner Kindheit unvorstellbar gewesen.
Vor allem in Bayern. Ne?
Fuck ja, man.
In kann Bayern. Man ja jetzt noch sagen, ja gut.
Da wurde man für sowas erschossen.
Ja, normalerweise. Ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das geht, auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da noch die ein oder andere Sache sehen werden.
Ich hoffe.
Aber mal ganz ab von Entwicklung, von den ganzen Sachen. Lass uns mal ein bisschen wieder über dich und über deine über deinen Werdegang sozusagen sprechen. Du bist ja nun bekannt und machst ja jetzt mittlerweile auch deine Backpieces, du machst ganze Sleeves oder halt große Projekte. Wie hat sich das entwickelt? Bist du von vornherein da reingekommen? Also hast du von vornherein gerade für die asiatischen Tätowierungen einen Fable gehabt? So, oder war das so, hat sich so entwickelt?
Gar nicht.
Das war so der Kicker.
Es gab immer wieder einzelne. Also es sind ja zwei verschiedene Fragen. Warum machst du groß? Warum machst du asiatisch? Fangen wir mit asiatisch an.
Ja.
ich habe, als ich angefangen habe zu tätowieren, fand ich Guy Aitchison geil, also dieses klassische Leuchteffekte in kalte Farbe eingebettet, sowas gab es vor ihm nicht, das hat mich weggehauen, und Black and Grey Realism à la Paul Booth, düster Zeug, das war so, das sind gute Tattoos. Und dann habe ich Asia-Zeug gesehen und habe gedacht, das gibt's ja nicht, wieso macht jemand das? Die konnten halt vor ein paar hundert Jahren noch nicht malen, aber deswegen muss man sich sowas nicht tätowieren lassen, das ist ja schrecklich. Und ich fand das bestimmt die ersten 5 Jahre richtig, richtig eklig, den Stil. Also sorry für meine Ignoranz, aber das war widerlich. Dann war ich aber halt in einem Street-Shop und musste halt machen, was reinkam. Und das ist egal, ob es Porträt war oder Biomech oder... Und dann kam halt Asia. Und da habe ich mir gedacht, naja, easy, malst halt so ein hässliches Ding. Und das ist es dann geworden, ein hässliches Ding. Und
Kirschblüten wegstempeln.
So in der Richtung. Aber es war einfach nur absurd, weil ich saß da und habe mir gedacht, ich zeichne das schnell. Und es sah nie aus wie auf dieser Vorlage. Und ich habe nicht kapiert, warum. Und es ist mir auf die Nerven gegangen. Und ich habe für dieses Projekt Zeitschriften gewälzt, so viele ich hatte, nur um rauszukriegen, dieses graue Zeug, was anscheinend Wasserwellen sein soll. Wieso sehen meine so ganz anders aus? Und ich glaube, das war der Kickstarter, dass mich das aufgeregt hat. Dass ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Musst du in der Lage sein, so eine billige Welle zu malen. Und Spoiler, war ich nicht. Also ich hoffe, der Herr liebt sein Tattoo. Ich habe mein Bestes gegeben, aber aus heutiger Sicht hatte ich keine Ahnung, was ich da getan habe. Und das war der Punkt, an dem ich dann dachte, okay, Wasserwellen, das hat irgendwas, da ist irgendwas dahinter, das muss ich rauskriegen. Und jetzt versuche ich ja seit, keine Ahnung, 17 Jahren Wasserwellen zu zeichnen und verzweifle immer noch. Fingerwaves sind toll, aber die eigenen sind immer schrecklich. Aber das war der Grund, warum Asia. Ich wollte einfach nur irgendwas machen, was so aussah wie das, was ich da gesehen habe, und dadurch ist die Liebe entstanden. So, je mehr du dir anschaust, desto mehr kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, okay, aber der ist großartig, der hat's kapiert. Und dann siehst du jemanden, der macht's komplett anders, hat's aber genauso kapiert. Das ist wie im Graffiti. Weißt du, was ich meine? Alle fangen an mit Wildstyle und wollen krassen Scheiß machen und sagen, ja, Throw-Ups, Tags, alles Bullshit. Und dann müssen sie eins machen und ist so, bam. Das ist richtig hart. Aber wenn du das kannst, das ist Schönheit. Und das ist, glaube ich, für mich, was Fingerwaves im Asiatischen sind. Sowas wie ein gutes Tag oder gute Throw-Ups. Und das mit dem großen Bildern.
So eine Signature.
Ja, wie du jetzt schon gemerkt hast, bin ich ja, meine Generation ist es nicht so unüblich, Philipp Lö Fanboy. Und der hat halt auch mal in einem Interview genau dieses Beispiel mit dem Strand genannt, das ich vorher erwähnt habe, wo mir die Augen aufgegangen sind und ich mir dachte, ja Mann, wenn ich mich selbst auf Fotos sehe oder meine Kunden, dann erkenne ich nicht, was die da tätowiert haben. Das ist doch schade.
Ja.
Und dann ging's los mit, wie groß kann man denn machen? Und ich sehe da draußen Leute, die pushen das viel weiter. Derek Yip ist zum Beispiel jemand, den ich großartig finde. Sehr, schon Neo-Asia, aber sehr traditionell noch vom Look. Relativ simple, klare Flächen, aber riesig. Der hat einen Drachenkopf neulich gemacht, der ging vom Nacken bis in die Kniekehlen. Das heißt, das Kinn des Drachens war in der Kniekehle. Ich war gemindblowed. Also, mein Gott, wie kommt man auf so verrückten Scheiß? Ich find's großartig. Aber was soll ich sagen? Egal wie dieses Tattoo altert, du wirst es immer lesen können.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch eben gerade der Vorteil, den man aus so einer Erfahrung halt sieht. Man weiß halt einfach auch, solche Tätowierungen, richtig sieht man erst so ab 5 Jahren, fängt man an, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie altert das eigentlich, was ich mache so. Und ich würde jetzt auch sagen, so relativ viele Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, die werden heute wahrscheinlich nicht mehr so cool aussehen, einfach weil dir das Verständnis fehlt, wie so eine Tätowierung halt auch altern kann. Ne?
Ich wäre entsetzt, wenn es nicht so wäre.
Ja, genau. Aber je älter man wird, das hab Günner mir von Rockland damals gezeigt, als ich mich da beworben habe. Der hat mir ein Traditional Tattoo gezeigt und meinte so, hier, guck mal, das ist richtig, richtig geil. Fand ich früher voll hässlich, weil ich auch gesagt habe, so, boah, Traditional und so simpel. Ist ja und
gar nicht realistisch.
Ja, aber es ist geil. Der Wolf guckt, der sieht aus, als wenn ich ihm vorher mit dem Hammer auf die Stirn gedonnert hätte, so, weil es der glotzt in zwei Richtungen. Das sieht doch kacke aus, so, ne? So. Aber die Leute...
Bei Traditional war es gerade die Sauberkeit irgendwie mal. Das war das, was mich so gekickt hat. Ich habe, glaube ich, ich habe gedacht, Traditional ist scheiße, weil ich nur meine eigenen wackeligen Linien kannte. Und als ich dann die ersten cleanen Dinger mit schönen Whip-Shadings und alles gesehen habe, war ich so, ah, okay, das ist der Reiz. Es muss einfach so schön clean sein, dass einfach nichts zu meckern ist. Und das hat meine Augen auch geöffnet. Ich finde, American Traditional und japanisches Traditional ist sowieso sehr vergleichbar, was das angeht. Also verstehe ich dich da voll. Traditional mochte ich auch nicht am Anfang, war auch scheiße.
Das ist wie Grindcore, glaube ich. Das ist so eine wie Grindcore eine Musikrichtung für Musiker.
Eine Quiet Taste.
Ist so Traditional. Ja, genau, richtig. Das ist so, da muss man sich erst reinarbeiten so ein bisschen. Aber ich mag das auch. Ich mochte auch immer so japanische Designs sehr gerne. Wobei ich beim Aufbau immer, ja, das war immer so mein Problem. Hast du dich dann, also machst du Neo im Sinne von, es sieht jetzt halt einfach mehr...
Neo im Sinne von aus. Nicht kapiert.
Oh, genau, ja. Okay, also es hat keinen Anspruch darauf, richtige Legenden wiederzugeben oder so.
Ah, ich versuche so respektvoll an das Ganze ranzugehen, wie es mir als bayerischer Geishing möglich ist. Ich habe Bücher, ich lese Sachen, aber es ist tricky, Mann. Ich habe zum Beispiel eine japanische Geistergeschichte einer Dame, die heißt Okiku. Ich habe dreimal die gleiche Geschichte in drei Büchern und dreimal hat sie Abwandlungen, die vielleicht nicht massiv sind, aber doch maßgeblich, wenn du es tätowieren willst. Und das war so... Oh. Und ich meine jetzt gar nicht visuell, sondern wie die Story erzählt wird. Und gehst auf Wikipedia und dann liest du eine vierte Version. Und dann schaue ich mir das Video von Traveling Mix Frau an und die erzählt mir eine fünfte. Also es ist schon manchmal gar nicht so easy. Aber ich versuche respektvoll an die Sache ranzugehen, aber auch, weil ich spannend finde. Also ich bewundere die Leute da draußen, wie Shige, die, keine Ahnung, den Charakter kennen, wissen, in welcher Zeit es gespielt hat, was die historischen Hintergründe waren oder die Geschichte dazu ist und dann zeichnet er das alles richtig und dann baut er noch Farben ein, die alle eine Bedeutung haben. Aber jede Farbe hat eine Bedeutung und vor allem in spiritueller Sicht, in deren Glauben, und dieses Level an Baukastendenken im Hirn finde ich großartig. Wie kann man so viel Nonsens behalten? Ich finde es toll. Das ist für mich sehr beeindruckend. Aber da bin ich nicht.
Es gibt ja im Japanischen dann sogar Sachen, das hat mir mein Kumpel Gordon Klaus erzählt, da hast du sogar zum Teil für Städte oder für Stadtteile verschiedene Color Codes.
Klar.
Da haben die Kimonos eine andere, ein anderes Muster und du siehst wenn du dich da richtig reingenerdet hast, wo kommt was her? Voll krass. Das ist ja auch
beginnt so ja schon dabei, dass das Muster vielleicht aus der richtigen Ära sein sollte. Also sonst ist das so, wie wenn du, was weiß ich, einen Stein, irgendeinen Hippie malst, der in Baggies rumrennt oder so. Ist ein anderer. Anachronismus, das funktioniert nicht. Nee, ich versuche auf jeden Fall immer weiter zu lesen, aber ich würde mich nie als Spezialisten oder so bezeichnen, als Liebhaber, Enthusiasten.
Ich finde aber auch, das sieht man und die Art und Weise auch niemand, selbst wenn du jetzt dich auskennst damit, Gordon hat auch damals vor ein paar Jahren dann angefangen, hat bei einem japanischen Meister, der ist leider mittlerweile gestorben, eine traditionelle Tebori-Ausbildung und so noch angefangen und halt wirklich richtig traditionell und selbst da, ich meine, der tätowiert auch schon fast 30 Jahre oder sogar drüber schon, ich weiß es nicht, aber da lernst du halt auch nie aus, so, ne?
In welchem Job lernst du aus und bei uns sowieso nicht, also.
Na gut, es kommt ja immer drauf an, wie man selber seinen Job halt macht und dadurch, dass wir selbstständig sind und uns das ja irgendwie schon erarbeiten müssen, wenn du angestellt bist, dann lässt du dich bei der Sparkasse anstellen, stellst dich dahin, musst nur zur Arbeit kommen und machst deinen Job mehr oder weniger okay und dann reicht das, weißt du, die Leute haben meistens
selbst da wirst du deine psychologischen Fähigkeiten schulen, wie man mit Leuten umgeht oder so eventuell oder wirst andere Sachen lernen, vielleicht lernst du auch nur, wie man die Arbeit umgeht und hinten im Raum braucht, ohne erwischt zu werden. Keine Ahnung, aber der Tag, an dem du nichts Neues dazu lernst, wird nie kommen. Es gibt einen tollen, so einen Typen, der hat damals japanische Malerei umgekrempelt, Hokusai. Man kennt diese große, bekannte Welle, vielleicht die japanische Welle von Hokusai. Ich sag einfach ja, ist vollkommen egal. Sehr gut.
Ich kenne die, ja.
Klar. Wer nicht, ne? Der gute Mann hat...
Mit den Fingerwaves.
Ja, mit den Tausenden von Fingerwaves. Der gute Mann hat irgendwie relativ lang gelebt und ich will ihn jetzt nochmal falsch zitieren, aber ich glaube tatsächlich, es war irgendwie, dass er gesagt hat, alles, was er vor seinem 80. Lebensjahr gemacht hat, verdient eigentlich nicht, dass man dem Aufmerksamkeit widmet. Vielleicht war es auch sein 60. Spielt gar keine Rolle. Es ist einfach nur, wenn Leute sagen, oh Basti, du machst dich runter, sage ich, nein, Mann, ich bin bloß demütig vor dem, was noch kommen wird. Weil ich weiß, wie ich meine Bilder von vor 5 oder 10 Jahren oder teilweise vor 3 Jahren heute betrachte und mir denke, oi, Freund, da hättest du aber noch einiges rausholen können. Und ich hoffe, das geht weiter. Also wenn es irgendwann vorbei ist, wäre schade.
Ist das nicht lustig, wie sich der Blick dafür dann manchmal schärft? Weil du hast ja trotzdem in dieser Zeit, jetzt wenn du die Arbeiten anguckst, die eben 3 bis 5 Jahre zum Beispiel alt sind, ne? Das geht uns allen so. Du guckst dir das an und du sagst, damals wusste ich es irgendwie nicht besser so, ne? Aber man hat das ja in dem Zeitraum wirklich, hat man das abgeliefert und hat sich gedacht, so geil, das ist das, ich habe das Maximum rausgeholt von dem, was mir möglich ist.
Voll, ja.
Und es ist krass, wie man eigentlich nur durch diese Übung hinterher drauf guckt und 2 Jahre später auf einem ganz anderen Level ist, ohne dass man jetzt signifikant irgendwas groß anders gemacht hat, weißt du?
Absolut. Also ohne dass man es bewusst anders gemacht hat. Ja, ja, absolut, genau. Dein Blick hat sich geschärft, deine Erfahrung ist gewachsen und vielleicht hast du neue Einflüsse bekommen. Vielleicht hast du auf einer Messe jemanden kennengelernt, der sagt, hey Bruder, mach mal so oder ach doch mal da drauf. Wie oft schon Kleinigkeiten mir die Augen geöffnet haben, wo ich mir denke, ach so, deswegen hat das nie funktioniert. Also.
Na, ihr habt ja bei euch ein relativ schönes Arbeitsklima, in dem ihr euch ja zwei Weltklasse-Künstler Minimum oder eigentlich jetzt, ihr seid ja alle einfach nur mega geisteskrank.
Janina und Easy.
Aber bei dir und bei Julian jetzt speziell. Ja, genau. Janina ist auch crazy. Easy macht auch in kürzester Zeit richtig coole Sachen.
Darum geht's. Also, so beide machen halt so kurz und beide liefern so ab. Das ist so schön zum Sehen.
Ja, aber ich glaube, das liegt einfach auch an dieser Arbeitsatmosphäre, die bei euch herrscht, an diesem, okay, erstmal wird jeder gechallenged, scheißegal, wer du bist, scheißegal, was du für ein Ding hast, so, aber du kriegst auch mal so, hä, was ist das für eine Scheiße, so nach dem Motto,
ne? Das Schlimme ist, wir halten uns ja für vorsichtig. Geil. Wir sind es so gewöhnt, dass wir Leute damit vor den Kopf stoßen, obwohl wir versuchen, nicht zu krass zu sein. Weil wir meinen das ja nicht böse, wir sind nur so, ja, meinst du nicht, das wird noch mehr leuchten, wenn du da noch mehr so und so machst? Das ist einfach so in Fleisch und Blut übergegangen nach all den Jahren. Wir denken nicht mehr drüber nach. Ich fühle mich unsicher, ja, wenn ich ein Tattoo starten muss, ohne zu fragen. Ja, nee, klar, wir sind auch stolz drauf. Also ich glaube, es hat lang gedauert, bis wir kapiert haben, dass die im Laden vorherrschende Arbeitsatmosphäre nicht der Norm entspricht. Erst die Gasttätowierer haben uns dann die Augen geöffnet, die gesagt haben, du, das ist aber nicht überall so, dass man einfach zum anderen rüberrennt und ja, also an alle, die sich da von Kopf gestoßen gefühlt haben, Entschuldigung, keiner von uns glaubt, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben, aber wir haben einfach Spaß dran. Und ganz ehrlich, es ist immer leichter, Flaws in einem Design zu sehen, das du nicht selber gemacht hast, weil du einfach nicht emotional gebunden bist. Du gehst kurz dran vorbei und sagst, ja, da hinten ist ja viel zu viel schwarz oder viel zu wenig. Und das kannst du bei deinem eigenen Bild nicht, du bist zu betriebsblind. Und das machen wir uns zunutze. Das, was ich nicht sehe, sehen meine Kollegen.
Aber das finde ich halt eben so geil, ne? Ich kann mich dran erinnern, wie gesagt, ich hatte es bei Julian im Podcast schon erzählt, aber wir haben uns ja in Stockholm letztes Jahr ein B&B geteilt und hatten abends, am ersten Abend, das Thema Cover-Up. So, ich hatte eine Anfrage gekriegt von jemandem, wollte das gerne übercovern. Und
ich kann mich erinnern.
Ja, ich habe euch das gezeigt. Und genau, richtig. Ihr seid ja so die beiden craziesten Cover-Up-Dudes, die ich kenne. Du im Speziellen, und dann sagst du so, guckst du das an und sagst sofort, so ohne mit der Wimper zu zucken, vergiss es, Alter, da hilft nur noch der Laser.
Das sag ich nicht oft.
Und dann, genau, richtig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe eine Idee. Und er so, ach, und was sie so, ach ja, ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann zeig ich mal. So, und dann habe ich das gezeigt. Und dann haben wir das wirklich 2-3 Stunden lang ausdiskutiert, auseinandergenommen, haben das so hin und her geschoben, haben geguckt, was würde funktionieren. Und das hat mir aber so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich will natürlich nicht, dass die Kundschaft nachher irgendwas noch Beschisseneres drauf hat. Cover-Up ist sowieso jetzt nicht mein Steckenpferd. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, mit erfahrenen Leuten, sage ich mal, sich auszutauschen und das einfach mal zu challengen, die Sache. Ich bin so extrem gewachsen, dass allein dieser eine Abend, ne, dann ist mein Kopf schon wieder so groß, dann habe ich schon wieder, keine Ahnung, wochenlang was. Das ist einfach so super inspirierend und das ist wirklich was ganz Besonderes, was ihr habt. Und wie gesagt, um den Kreis zu schließen, es kommen ja nur Banger bei euch aus dem Studio von den Leuten. Wenn ich jetzt auch sehe, was die neue Azubine macht, wie heißt sie nochmal? Ich habe es vergessen.
Die Cutter ist auch verrückt.
Cutter. Alter geisteskrank.
Ja, die war aber auch zeichnerisch halt schon so, sick, als sie gekommen ist. Also das ist jetzt, glaube ich, eher Feinschliff und Training, Bootcamp, aber dass die noch wirklich...
Ja gut,
die starten alle schon alle auch an dem Punkt. Also das darf nicht so rüberkommen, als kämen die Leute in den Laden und können nicht zeichnen. Sondern die kommen her und liefern schon ab. Das war auch bei der Janina so.
Ja, genau. Und bei Janina ist, ich wollte es gerade sagen, ist es ja genauso. Die hat auf einem Level angefangen, wo du halt siehst, was passiert, wenn man halt Talent richtig fördert bei den richtigen Leuten, wenn man dem halt die richtige Wachstumsumgebung gibt. Ja. Und das ist halt so eine Sache, die einfach so inspirierend ist, weil da geht's nicht um Ego-Kram oder so, ne? Ihr müsst ja auch niemandem was beweisen. So, da geht's halt wirklich, da geht's um die Sache und man merkt, es geht ums Design und es geht ums Tattoo.
Täusch dich nicht. Ich versuche jeden Tag am Julian was zu beweisen und ich glaube, der Julian versucht auch ab und zu mal mir was zu beweisen, hoffe ich zumindest. Also es ist schon auch...
Ja, safe.
Aber das ist nicht Competition im Sinne von Gewinnen oder sonst was, sondern du willst beeindrucken. Und wenn dein Kollege sagt, wow, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Und wenn er sagt, das tut halt weh. Also ich glaube, ganz viele Bilder zeichne ich auch mit dem Gedanken so, ja, ich bin gespannt, was der Julian sagt. Und manchmal sagt er auch, das Kacke würde ich so nicht machen, aber das gehört auch dazu.
Ich probiere mir da ein Beispiel dran zu nehmen an euch und habe das bei uns im Laden etabliert. Wir haben ja seit letztem Jahr im Februar den Arthur da. Arthur ist aus Russland und kämpft gerade so gegen Deutsch und gegen die deutsche Bürokratie. Ja. Und Arthur kam dann irgendwann an und Arthur ist auch so ein richtiger Vollblutkünstler, ne, der auch wirklich geile abstrakte Sachen macht, so völlig geisteskrank zeichnen kann, sich aber auch voll interessiert für diese Sachen. Und Marci kam irgendwann an, meint, hier, guck mal, Arthur, wie findest du denn das? Und er guckt so und zuckt mit den Schultern und sagt, ja, ganz okay. So, das war dann erstmal so, was? Wie meinst du denn das? Und dann kam er hinterher an zu mir und hat gesagt, Sepp, bin ich zu kritisch? Macht man das nicht? Ich sag, Arthur, ich finde das geil. Wenn du Sachen, du musst sagen, wenn ich einfach nur Lob haben will, dann brauche ich keinen Fragen. Ganz so, genau. Weißt du, dann, ich erwarte doch von den Leuten, die ich respektiere, künstlerisch, dann auch eine Meinung zu haben. Und wenn du halt der Meinung bist, das ist halt in Ordnung, solide, sagt man auf Deutsch, so.
Ja, genau, ist das sehr ja okay, solide.
Aber wenn es halt kein Hit ist, dann ist es kein Hit.
Stets bemüht. Ja, absolut. Ich finde, solche Momente sind auch wichtig. Ich hatte mal einen Moment, wo der ist nicht mehr bei uns im Laden, das hat aber nichts damit zu tun. Der gute Kollege kam vorbei zu meinem Tattoo und war so, wow, endgeil, ist das ein Cover-Up? Es war kein Cover-Up. Und in dem Moment war ich nicht glücklich und war so, was, warum, wieso? Ich sag bis heute, er hat nicht recht.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, genau, was ist zu dunkel oder was? Ich glaube, verunsicherter während am Arbeiten war ich selten.
Ja. Vor allem, wenn man so selber schon dabei ist.
Gott sei Dank kamen alle anderen Kollegen an und waren so, nee, Bullshit, Alter. Hab mir nochmal den Seelenfrieden gerettet. Aber der Moment war trotzdem, aber es ist auch gut. In dem Moment habe ich mein Design nochmal überdacht.
Ja, muss man, glaube ich, ne? Ich, wie gesagt, ich habe es von euch auch mir ganz viele Sachen angenommen und ich kann auf jeden Fall sagen, also an die Leute da draußen, die das jetzt hören, die vielleicht noch nicht so erfahren sind oder die Möglichkeiten haben beim Tätowieren, die wir jetzt haben, offen sein für Kritik, das Ego hinten anstellen und sich wirklich auch Kritik annehmen und erstmal drüber nachzudenken, nicht, das sind alles Idioten, die haben keine Ahnung, sondern einfach mal zu sagen, haben die vielleicht recht?
Selbst deine Mama kann eine gute Idee haben, wenn sie dein Tattoo anschaut, aber bei Leuten, die ich selbst auch noch respektiere, weil sie gute Bilder machen, sollte man auf jeden Fall zuhören. Und ich habe ja das große Glück, dass ich mit Julian arbeite und ich meine, Shoutout, also wer ihn jetzt noch nicht kennt, Julian Siebert, der hat wahrscheinlich die letzten Jahre irgendwie unterm Stein gelebt.
Ja.
Da ist es dann auch nicht so schwer, Tipps mal anzunehmen. Weil es kommt ja dann doch immer so, ja, okay, der hat die hunderttausenden Follower, der hat das alles gerockt, der ist so, der weiß, was er tut. Nicht, dass Follower eine Aussagekraft haben, aber ich habe ja seinen Werdegang jedes Jahr mitverfolgt. Und es ging ja immer nur nach oben. Aber halt auch wegen harter Arbeit. Ich kenne wenig Leute, die härter arbeiten als er. Aber er hat trotzdem meine Arbeiten immer beeinflusst. Also ich könnte mir auch gar nicht, ich sage ja, ich hasse es, ein Tattoo zu machen, wenn der gerade im Urlaub ist. Und das heißt nicht, dass ich alles mache, was er sagt. Manchmal sagt er, macht es rot und ich sage, nein, Mann, es wird blau. Und er sagt, blau ist schrecklich, sag ich, es mir egal, es wird toll. Aber allein
du bist schrecklich, hast du.
Aber allein dieses Feedback zu haben und dabei zu spüren, wie du dich selber fühlst in Bezug auf dein Design. Mein Gott, wenn der nicht da ist, Katastrophe. Ich habe viele andere Kollegen, aber wir zwei machen das halt schon so lang, dass ich das irgendwie wie eine, was denn das? Das gehört dazu wie der Morgenkaffee. Wenn ich ihn nicht fragen kann, wie er mein Design findet, bevor ich anfange, dann will ich nicht anfangen. Aber Gott sei Dank sind meine anderen Kollegen.
Wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen?
Ja, ich habe mittlerweile, glaube ich, keinen wirklichen Überblick mehr, wie man das rechnet. Aber wir sind zusammen im Studio jetzt, glaube ich, seit 13, 14 Jahren. Und davor haben wir schon mal ein Jahr oder sowas zusammengearbeitet, da wo er seine Ausbildung begonnen hatte in dem Studio. Da wo er dann unsanft gegangen wurde, weil der Typ nicht alle Tassen im Schrank hat und ich bin dann feige noch 2 Jahre geblieben oder so. Oder eins, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Er hat am Tag, wo er gegangen ist, schon mich gefragt, ob wir nicht irgendwas zusammen machen wollen. Ich hatte nie die Eier. Ich hatte auch nicht die Kohle, aber ich hatte nie die Eier. Und das zum schöner Schluss, zum Anfang zurück. Was braucht man als Tätowierer? Ich glaube, du brauchst auch Eier. Und ich habe zwar welche, aber die haben nie ausgereicht, um Kredit aufzunehmen und einen Laden aufzumachen und sonst irgendwas. Das war immer so, nö, macht ihr mal einen Laden, ich sitze dann da bequem drin. Und so sehe ich auch meine Zukunft. Kein Interesse dran, mich selbstständig zu machen. Mir würde auch die ganze Community, also das würde mir fehlen.
Ja, es ist auch schwierig, also ich sag mal so, ich kann ja jetzt aus Erfahrung sprechen nur mittlerweile und das ist einfach so, dass du ganz viele Nebenkriegsschauplätze hast, die gar nichts mit Tätowieren zu tun haben, sondern die sich dann eher ins Betriebswirtschaftliche entwickeln. Ja. Und da musst du halt Bock drauf haben. Ne? Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Zeiten, als ich noch in einem Studio nur gearbeitet habe, wesentlich mehr Zeit dazu hatte, mich künstlerisch, sage ich mal, jetzt hier auszuleben, als ich es jetzt habe. So, einfach weil, ne, es gibt noch andere Sachen. Sepp, Ceva ist leer, muss Ceva bestellen, weißt du? Oder Sepp, das ist kaputt. Der ist krank.
Vergiss es.
Der ist tot.
Meine komplette Lebensenergie geht drauf, dass ich das bisschen an Organisation, was man braucht, um seinen Tag im Shop irgendwie rumzukriegen, da drauf verwende, weil sonst habe ich keine Chance zu überleben. Ein Laden führen ist undenkbar. Also ich bin definitiv kein Geschäftsmann und ganz bestimmt kein Bürohengst und niemand, der irgendwas mit Organisation zu tun haben will. Ich bin ein Manchild und will Bilder malen.
Da würde mich aber mal interessieren, weil du ja auch so einen krassen Output hast, wie ist so ein normaler Tag bei dir, so ein normaler Arbeitstag? Weil ich habe jetzt den Eindruck, oder die Leute haben jetzt, glaube ich, auch den Eindruck gekriegt, ne, deine Arbeiten sprechen für sich, völlig außer Frage, dass man halt normal dann auch arbeiten muss in dem Sinne, aber auch dieses Zeit der Weiterentwicklung, um sich halt auch mit den anderen Sachen mit, du hast gesagt, du guckst viel YouTube guckst halt rechts und links, was gibt's alles und probierst irgendwie alles an Wissen aufzusaugen. Wie baust du das in deinen Tagesablauf ein? Also wie sieht so ein Tag aus?
So, dass ich dann eben nichts anderes mehr hinkriege. Ich stehe auf, extra 1-2 Stunden früher, damit ich in der Früh 1-2 Stunden für Nonsens Zeit habe. Einfach nur, um mir noch einen Film anzuschauen oder einen Comic zu lesen oder einfach irgendwas zu machen, was für mich ist. Dann gehe ich in die Arbeit und bin dann da die nächsten 8-9 Stunden und dann komme ich heim und mache erstmal ziemlich wieder genau das Gleiche. Und wenn ich die Zeit nicht habe, bin ich kein glücklicher Mensch. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen ins Training zu gehen. Also 3-mal die Woche bin ich vielleicht mal am Abend oder am Morgen auch mal irgendwie im Training. Aber ansonsten ist das mein Leben. Und ich kann nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich viel vermisse. Am liebsten würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen und malen den ganzen Tag. Das wäre, glaube ich, das ist meine Vorstellung von Glück. Aber durch viel Tätowieren kommst du wenig zum Malen.
Das wollte ich nämlich fragen. Machst du das noch regelmäßig?
Null. Also es ist... Ich finde die Zeit nicht im Leben oder nehme sie mir nicht. Aber weil ich es immer geliebt habe, da manisch dran zu arbeiten. Wenn ich irgendein Projekt habe, das, was weiß ich, 60 Stunden dauert, Bild oder sonst irgendwas, dann möchte ich da gern 2,5 Tage ohne Schlafen im Prinzip durcharbeiten, dann komplett kaputt zusammenbrechen und mich dann drüber freuen, wenn ich aufwache, dass ich was Tolles gemacht habe. Das heißt, ich tue mir sehr schwer, da kurz 1-2 Stunden dran zu arbeiten und wieder wegzulegen. Das hat nie wirklich geklappt. Und demzufolge habe ich höchstens mal so Phasen in einem Urlaub, wenn ich einfach mal Gas gebe und irgendwas raushaue. Und das ist dann, ich bewundere Leute, die sagen, nee, wenn ich nicht einmal, 2-mal die Woche zeichne, dann, zeichnen tue ich dauernd, aber malen, was auch immer. Ich habe gerade vor kurzem so Polymerzeug mal ausprobiert.
Was nicht auch für einen Kunden ist.
Genau, für dich. Ich hoffe, ich kriege irgendwann in meinem Leben die Brücke geschlagen, dass ich das besser hinkriege, aber nee.
Ich glaube, die Zeit muss man sich am Ende nehmen. So, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir drüber nachdenke über die Skateboard-Aktion, wo ich dann auch zwischendurch mal ein paar Boards gemacht habe letztes Jahr, wo ich mal im Modus war, wie du auch, so phasenweise, ne?
Ja.
Ich könnte mir trotzdem nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen in derselben Frequenz, wie ich tätowiere irgendwie, weil das ist mir zu viel. Dann ich brauche so ein Bild, braucht ja auch Zeit. So,
das entspricht nicht meiner Vorstellung. Ich muss es dann beginnen, wenn ich drauf brenne, das zu beginnen und so lang durchreißen, wie ich die Kraft habe und den Bock. Das ist der Unterschied zu den Kunden. Du musst um diese Uhrzeit anfangen und musst so und so lang machen, kannst aber auch kaum länger machen, weil irgendwann ist der Kunde halt broke oder kaputt und will nicht mehr.
Ja.
Und bei deiner Leinwand ist das halt nicht so. Da hängst du halt 20 Stunden dran, das ist dir vollkommen egal. Und dann machst du 3 Stunden Pause, machst eine halbe Stunde weiter, wieder 3 Stunden Pause. Das kannst du mit keinem Menschen machen. Deswegen ist Malen vielleicht ein bisschen netter, man kann sich mehr seinem natürlichen Rhythmus hingeben.
Ja, genau, das ist halt eben auch wirklich eine Geschichte, da bewundere ich meinen, unseren guten Freund, den Grillmeister, immer für, weil Adrian ja dann in der Lage ist, dass er halt sagen kann, okay, er kann im Prinzip wirklich arbeiten, wann er will, und wenn er jetzt zwischendurch sagt, ich gehe jetzt mal 2 Stunden raus, dann geht das auf jeden Fall fit. Wenn wir das jetzt während des Kundentermins machen, tendenziell eher schwierig.
True Story. kann ich jetzt sehen. Das ist, so, das ist genau das, was ich meine. Ich meine, es gibt Tätowierer, die machen sowas. Ich habe sowas gesehen bei uns im Laden. Leute, die irgendwas anfangen, eine halbe Stunde machen, 2 Stunden Pause, dann machen sie 3 Stunden Hardcore durch, dann machen sie wieder, weiß, eine Stunde Pause. Der arme Kunde ist schon am Zusammenbrechen. Finde ich nicht nett. Pain Management ist vielleicht nicht meine größte Stärke, aber so ein bisschen auf seine Kunden schauen wäre schon nett.
Ja, dass die Pausen nicht zu lang sind. Ich verstehe das auch nicht. Es gibt ja auch so Leute, die lassen ihre Kunden dann 5-6 Stunden irgendwie warten, dass sie da auch überhaupt Bock drauf haben. Da würde ich mich auch schlecht fühlen. Und nicht, weil die jetzt am Entwurf rumdoktern, was halt immer mal passieren kann, sondern weil die irgendwie Mittag essen und dann noch einen Film gucken und so, weißt du, also richtig asoziale Scheiße.
Ja, ich bin da sehr ambivalent, was das angeht. Also ich finde es ultra unverschämt gegenüber deinem Kunden. Aber ich gebe zu, ich beneide bis zum gewissen Grad diese Gleichgültigkeit gegenüber allem, dass du dich einfach so dir hingeben kannst.
Ja.
Dieser Egoismus ist mir nicht gegeben und sollte es auch nicht sein, weil, wie gesagt, wie unverschämt gegenüber allen Leuten, die dich bezahlen, die unsere Rechnungen bezahlen. Nee.
Ja, ich glaube, das ist ja auch einfach so überbordendes Selbstbewusstsein, was man dann da haben muss, wenn man solche Sachen bringt, einfach weil es halt so, ich finde auch, die Zeiten sind vorbei, an denen man, also was konnte man noch nie mit Fug und Recht behaupten? Mein Kumpel Christian Hasse hat immer gesagt, so, wir sind komplett unwichtig, so, jeder Lehrer ist wichtiger als wir, so, und niemand von uns, nur weil du ein bisschen mit der Nadel umgehen kannst, hat irgendwie das Recht dazu, sich irgendwie über andere zu stellen oder zu denken, er wäre jetzt, wer weiß, wer, nur weil er ein bisschen mit der Nadel umgehen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieses Verständnis so ein bisschen abflaut, sage ich mal, dieses Selbstverständnis von den Tätowierern, auch weil es so viele gibt.
Also ich muss ehrlich sagen, alle Leute da draußen, die ich selber bewundere, waren immer, weiß nicht, die demütigsten, ruhigsten, entspanntesten Typen. Also die einzigen, die einen auf ich bin krass machen, sind eigentlich immer die, die ich gar nicht so toll finde. Ja, größtenteils so. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn du zu mir kommst und mir erzählst, wie krass du irgendwas kannst, dann bin ich erstmal der Ansicht, dass du wahrscheinlich ihr Spaß bist.
Ist aber so, wirklich. Und je mehr Leuten ich spreche, umso mehr ist das so. Weil haben wir ja vorhin schon gehabt, ne? Die Leute, die fleißig Tales from the Needle hören, werden das auch mitbekommen haben, dass sich hier eine Sache auf jeden Fall ganz stringent durchzieht. Hier haut keiner auf die Tonne und erklärt dir, was er für ein geiler Typ ist. Alle sind so super down to earth und so, ja, hier guck mal nicht so genau auf meine Arbeiten, so hier, ne, so, das mache ich, das macht mir Spaß, ich verdiene Geld damit, ja, aber
hol mich nochmal in den Podcast, dann reden wir drüber, wie ich cover, dann werde ich zum ersten Mal erkannt.
Ja gut, aber da muss man wirklich sagen, die Sachen, die ich da in Stockholm gesehen habe, die haben ja auf jeden Fall auch ihre Relevanz, ne, also auch safe. Die Art und Weise, ich finde es cool, sich das so zu erarbeiten, diesen Workflow damit.
Klar. Super geil. Es nimmt dir ja auch Arbeit ab. Du wirst ja auch vollgepumpt mit Ideen und Ansätzen, die du sonst nicht hättest. Also ich habe mir schon oft den Kopf zerbrochen, war hilflos und irgendjemand gibt mir dann einen kleinen Hint und schon ist es, oh, ich kann es kaum erwarten, dran zu arbeiten.
Das ist witzig, ne?
Voll.
Und das Hirn geht dann auf einmal, so, du hast einen Satz auch in einem Buch oder so oder in einem Podcast, einen Satz, der inspiriert dich dann und der macht dann, dass dein Hirn auf Reisen geht.
Das ist mehr braucht es manchmal nicht.
Apropos auf Reisen gehen, hast für dieses Jahr noch irgendwas auf der Liste?
Was Frankfurt auf jeden Fall. Frankfurt bin ich und geil. Ich habe mit Julian zusammen, gehen wir nach, oh mein Gott, sag's jetzt nicht, Bergen. Und jetzt komme ich idiotisch drauf, wie Norwegen, das Festival heißt. Jawohl. Ja, ist so, da ist irgendwie so die lange Nacht der Musik in der Stadt Bergen, allerdings mit Black Metal. Und du hast dann lauter Black Metal Konzerte und eine Tattoo-Messe und ich muss gestehen, ich bin da auch viel, weil ich Musik sehen will. Ja. Ich werde da bestimmt arbeiten, aber ich möchte mir auch nicht alles entgehen lassen. Also ich freue mich drauf. Aber weil ich ein Honk bin, weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie heißt.
Nimmst du bei sowas denn eigentlich deine Leute mit oder?
Fast immer. Ich bin viel zu feige, um es drauf ankommen zu lassen. Und zwar nicht, weil ich Angst habe, kein Geld zu machen, sondern weil ich Angst habe, wer mir gegenüber sitzt. Ich fühle mich viel sicherer mit Leuten, die ich bereits kenne. Und ein berühmter Veranstalter hat letztes Jahr mal kritisiert, dass es schrecklich findet, wenn Leute alle ihre Kunden mitnehmen, weil dann haben die Leute auf der Messe überhaupt keine Chance mehr, sich tätowieren zu lassen. Das stimmt, das ist unfair. Aber ich mache das nicht aus Geldgier oder Arroganz oder sonst was, sondern A, weil ich wirklich einfach mich viel wohler fühle, wenn ich weiß, wie der Mensch ist, menschlich, dass wir auch Spaß zusammen haben, weil du verbringst ja auch viel Zeit zusammen. Vielleicht bist du im gleichen Airbnb oder sowas. Das heißt, du solltest dich schon irgendwie abkönnen und mögen, wenn es größere Arbeiten sind. Mhm. Und das Zweite ist, es ist ja auch immer noch Werbung für mich. Also will ich ja natürlich irgendwas zeigen, was die Leute vielleicht zum Stehenbleiben bewegt. Und das sind halt so kleine Tattoos auf der Messe eher selten. Ja, vielleicht ist das egoistisch, dass ich mehr an den Werbeaspekt denke als an die Kunden. Ich glaube halt auch nicht mehr so wirklich an One-Shot-Tattoos. Ich will große Konzepte, ich will planen, ich will, dass das zusammengehört.
Ja. Ich finde auch, je länger ich im Game bin, desto mehr, muss ich auch sagen, feiere ich auch große Sachen und desto mehr weiß man auch. Man wird dann so ein bisschen selbstbewusster, was auch so Größe angeht bei den Sachen. Und dann weißt du halt hinterher auch so, ja, okay, wir können das jetzt super klein machen, einfach weil ich mich fürchte so, oder wir machen es halt einfach direkt
richtig. Ich finde es bei deinem Stil nicht so absurd. Lettering kann sehr schön nur eine Körperpartie oder einen Teil irgendwo bedecken. Aber sobald es ums Asiatische geht, denke ich mir, wie groß mache ich denn deinen Drachen auf dem Oberarm, wenn du im nächsten Jahr den Bodysuit willst? Weil dann sieht er nur noch aus wie ein Würmchen im Vergleich zu dem Rest, den wir vielleicht sonst drauf machen. Oder es wird im Ganzen zu fieselig.
Ja, ist so.
Und das ist mir halt so oft passiert, das frustriert dich irgendwann und irgendwann wünschst du dir halt, dass die Leute gleich kommen und sagen, komm, wir machen ein sinnvolles, großes Projekt.
Ja, sieh zu.
Weil du einfach so viele Chancen sonst verspielst. Das sehe ich jetzt bei Lettering nicht, ja, das große Problem. Aber auch da fände ich einen fetten Schriftzug über den ganzen Rücken schöner als 30, mein Geschmack.
Ja, klar, ne, wenn es halt, es darf nicht zu kleinteilig sein. Wenn man, dann finde ich, das muss halt so, das muss ballern halt. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das, ich verstehe, wie das funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie ich es artikulieren kann. Das ist, da bin ich gerade noch dabei, das zu lernen.
Wir alle.
Ja, krass, Alter. Wir haben die Stunde schon rum.
Viel zu schnell.
Viel zu schnell, ne?
Voll.
Kurz eine Frage habe ich aber noch. Wir haben am Anfang kurz es angerissen. Wie sehr hast du gefeiert, als der Bundestag letzte
Freitag
Woche entschieden hat, dass wir doch ein progressives Land sind?
Ich hab monatelang jeden Tag alle News verfolgt. So muss man sich das vorstellen. Ich lebe in dieser Scheißprohibition schon so lange. Ich rauche jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren. Und das ist kein Werbeaufruf, das ist nichts Gutes. Am besten ist es da draußen, wenn ihr gar nichts macht, Kinder, gell? Seid alle brav und nehmt eure Vitamine. Aber ich finde schon, dass ich das Recht haben sollte und dass wir jetzt da langsam drauf zukommen, macht mir Hoffnung. Aber ich werde den Tag nicht vorm Abend loben. Das erste Mal, wenn ich wirklich darf, werde ich feiern. Bis dahin freue ich mich einfach nur, dass es auf einem guten Weg ist. Word.
Ja, so geht's mir auch. Ich habe auch gezweifelt, dass sie es nochmal verstolpern. Die SPD hat wieder ihrem Namen alle Ehre gemacht, so, und haben wieder
auch die Verzögerung, gesagt, die jetzt auf dem Bundesrat möglich ist, das macht alles Sorge.
Was aber ein Quatsch. Wo ich mir auch denke, die tun immer so, als wenn man hier eine neue Volksdroge etablieren will, so nach dem Motto, wir geben euch noch was, womit ihr euch zudröhnen könnt. Das ist schon längst da. Das ist seit 100 Jahren ist das da und jeder, der auf der Straße ist, weiß das.
Es ist vor allem auch so, dass ich bis jetzt gar keine, also noch nie davon gehört habe, dass es irgendwelche Daten gibt, die belegen, dass eine Prohibition eine positive Auswirkung auf Konsummenge, Kriminalität oder Abhängigkeiten hat. Überhaupt nicht. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Alle Fallbeispiele, die wir kennen, zeigen das Gegenteil. Und demzufolge denke ich, ja, wir machen da was Gutes. Aber nein, gerade hier in Bayern.
Damit mache ich jetzt eigentlich noch was auf. Ja, mit König Markus nicht zu machen. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie es dann hinterher aussieht. Hilft dir das beim Tätowieren? Hast du den Eindruck, dass du dadurch irgendwie kreativer bist?
Es hilft dir bei gar nichts.
Oder findest du es einfach nur
cool? Es hilft dir bei gar nichts. Ich will das gar nicht beschönigen. Das ist einfach nur ein Laster meinerseits. Aber einen Aspekt hat's. Wenn ich an was arbeite, fällt es mir leichter, mich darauf zu fokussieren und anderes auszublenden. Ich muss dann nicht an meine Steuererklärung denken.
Ja.
Trotzdem, Kinder kriegt das ohnehin. Das ist besser. Aber ich bin schon verloren und deswegen ist das meine Taktik.
Richtig, wir sind erwachsen, wir sind schon ganz, ganz alt, ganz, ganz reif. Und
dann seien wir mal ehrlich, in meiner weiteren Family haben sich Leute totgetrunken, überall links und rechts hast du Alkoholiker. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich Angst, dass die Gesellschaft deswegen zusammenbrechen wird.
Das ist richtig. Das ist wahrscheinlich das Learning da draus. Ja, krass, Alter. Dann danke ich dir als erstes für deine Zeit. Und wir haben es ja immer so, dass der Gast beziehungsweise die Gästin, wie man sagt, hinterher noch so das letzte Wort hat. Du kannst noch mal so ein bisschen Werbung machen für deine Social Media Kanäle oder
sehr so. Sehr gut. Folgt mir auf Sebastian Christen Tattoo auf Instagram. Ich brauche die Liebe. Gebt sie mir. Shoutout an alle Leute im Corpse Painter Tattoo. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre mein Tag jeden Tag ein ganzes Stück schlechter. Und was soll ich sagen, Sepp? Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bist du in Frankfurt?
Ich bin in Frankfurt. Nicht zum Arbeiten, sondern nur zum Scheiße labern. Aber
geil, wir sehen uns. Da freue ich mich schon mal drauf.
Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich freue mich da auch drauf.
Genau. Hau rein, Liebe.
Dann würde ich sagen, bis dahin. Ne? Bis Dankeschön dahin. Fürs Zuhören. Ciao, macht's gut. Kinder, was soll ich sagen? Das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord, denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.